Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Die Empörung ist riesengroß. Der Rowohlt Verlag hat offenbar völlig überraschend seiner verlegerischen Geschäftsführerin Barbara Laugwitz gekündigt. Und das, obwohl die Verkaufszahlen unter ihrer Leitung offenbar stimmten. Etliche Rowohlt-Autoren protestieren jetzt öffentlich gegen die Kündigung des Holzbrink-Konzerns. Eckhard von Hirschhausen zum Beispiel, aber auch große internationale Autorenstars wie Siri Hüstwedt oder Paul Auster. Die zeigten sich entsetzt. Von übler Hire-and-Fire-Mentalität war die Rede. Mein Kollege Hans von Trotha, der beobachtet seit Jahren die deutsche Verlagslandschaft. Ganz herzlich willkommen.
Hallo.
Im Moment, da sind wir in diesem konkreten Fall ja doch auf Spekulationen angewiesen. Frau Laugwitz darf nichts sagen. Der Holzbrink-Konzern spricht nebulös von unterschiedlichen Vorstellungen. Gemunkelt wird aber, es habe an mangelnder Strahlkraft gelegen. Die wird Laugwitz Nachfolger, der Autor, Journalist und Kunstkenner Florian Illies, wahrscheinlich liefern können. Wie wichtig ist denn diese Strahlkraft für den Job?
Ja, das kommt sehr darauf an, wie man das definiert. Verleger oder Verlagsleiter, das muss man mal unterscheiden. Wir haben ja sehr viele klassische Verleger. Der klassische Verleger war jemand, der sein eigenes Geld ausgegeben hat, um Bücher zu machen. Davon sind wirklich nur noch wenige. Bei den meisten reden wir über Konzernverleger. Da sind das Verlagsleiter, führende, leitende Angestellte, die das Geschäft führen. Und auch in diesem Job brauchen Sie eigentlich drei Dinge, die ganz selten auf einmal zusammenkommen. Sie müssen ein ganz starkes Gespür für Menschen haben, Sie müssen ein ganz starkes Gespür für Stoffe haben und Sie müssen ein ganz starkes Gespür für den Markt haben und das zu gleichen Teilen. Und daraus entwickelt sich in der Regel schon eine Strahlkraft, die stark genug ist, um diese verschiedenen Gewerke zu bändigen, die bei einem Buch eine Rolle spielen. Ganz offensichtlich war das der Fall bei Rowohlt. Ganz offensichtlich hatte sie das, sonst würden nicht Autoren auf der ganzen Welt sich jetzt beschweren, dass sie geht. Sie war auch sehr erfahren. Erfahrung im Umgang mit anderen Menschen spielt auch eine ganz, ganz große Rolle. Wie gesagt, wir wissen nicht, was passiert ist. Ich möchte da auch nicht drüber spekulieren. Allerdings als Persönlichkeit schien sie mir einen sehr guten Job zu machen an dieser Stelle.
Wenn Sie möglicherweise noch mal so den Prototyp des idealen Verlegers zeichnen dürften, was sind das noch für Qualitäten, die er mitbringen muss? Also ein gesundes Selbstbewusstsein scheint schon mal nicht hinderlich.
Das ist, glaube ich, unbedingt erforderlich. Also ich würde diese Frage jetzt gern ohne Namen beantworten, weil wir dann gleich eine Viertelstunde brauchen und das erklären müssen. Also tatsächlich, Sie brauchen ein großes Selbstbewusstsein und Sie müssen zwei Dinge zusammenbringen, die wirklich auch ganz selten zusammenkommen. Ein ganz großes Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zuzuhören. Und diese beiden Dinge dann aufeinander stoßen zu lassen. Also Sie müssen Menschen fischen können. Sie müssen der sein, zu denen die Autor gehen wollen. Sie müssen aber auch der sein, zu denen die guten Lektoren gehen. Es wäre mal ein Spaß, die ganzen großen Bücher, die wir haben, aus den letzten 50 Jahren rauszubringen in der unlektorierten Form. Es sind die Lektorinnen, die Lektoren, die Verlegerinnen, die Verleger, die Bücher machen mit den Autoren. Die wissen das auch, die Autorinnen und Autoren. Und die Person, die das Ganze steuert und die Vision dazu hat, das ist die Verlegerin oder der Verleger. Ganz sicher selbstbewusst, ganz sicher auch eitel, weil sie ja Erfolg haben. Eitelkeit wird ja zu Unrecht immer als Movens für Tätigkeiten so schlecht gemacht. In dem Fall gehört sie dazu. Ist nur ein großer Unterschied. Die Eitelkeit des Verlegers wird sehr viel langsamer befriedigt als die des Autors. Um als Verleger Recht zu haben und Recht haben, ist in der Verlegerei absolut eine gute, sinnvolle Eigenschaft. Vielleicht nirgends so sehr wie in der Verlegerei. Um wirklich Recht zu haben, das dauert manchmal 2, 3, 5, 10 Jahre, während der Autor in der nächsten Saison auf der Bühne sein will. Und das ist auch gut so. Also es sind zwei ganz unterschiedliche Charaktere, aber die richtige Person an der Spitze eines Programmmachens, also eines Verlags, ist das alles Entscheidende für den Erfolg eines Verlags. Sie können ohne verlegerische Persönlichkeit, mit welchem Titel, welchem Geschlecht und welchem Gehalt auch immer, kein guter Verlag sein. Auch heute nicht und auch in den nächsten 10 Jahren nicht. Davon bin ich überzeugt.
Herr von Trotha, noch eine Frage. Die Autorin Elfriede Jelinek, die ist ja nicht die Einzige, die in dieser Kündigung auch doch ein klares Muster erkennt. Sie sagt, dem Sinn nach eine der wenigen Frauen, die es in dieser Branche bis nach oben geschafft hat, wird jetzt mal wieder entsorgt. Wie erleben Sie die Branche in dieser Hinsicht?
Das ist tatsächlich sehr bedauerlich, weil tatsächlich allmählich immer mehr Frauen auch in die oberen Positionen zu kommen. Ansonsten gilt etwas Ähnliches wie in anderen Branchen auch auf der unteren Ebene im Verlag. Extrem viele Frauen, mehr als in anderen Branchen auch. Und je weiter sie aufsteigen, desto dünner wird es für die Frauen und plötzlich sitzen da doch die Männer. Das muss sich unbedingt ändern, zumal Frauen tatsächlich auch anders verlegen als Männer und in vieler Hinsicht auch ja, ist das sehr spannend, das auch gegeneinander aufeinander loszulassen. Und das ist auf jeden Fall bedauerlich, obwohl es kein Präjudiz für die Arbeit von Florian Illies sein muss.
Was macht gute Verleger aus? Hans von Trotha ist selbst Autor, Historiker und Journalist. Wir haben gesprochen über die überraschenden Veränderungen an der Rowohlt-Spitze. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.